Okay, dann wollen wir mit der Predigt starten. Das Thema, das ich für heute ausgewählt habe, ist Halbwahrheiten, denen wir nicht auf den Leim gehen dürfen. Oder immer wieder Halbwahrheiten, die vom Teufel in die Welt gesetzt werden, die in vielen christlichen Gemeinden geglaubt werden. Und eine so eine Halbwahrheit habe ich heute rausgesucht, auf die wir uns eben nicht verlassen dürfen. Zu Beginn wollte ich mal zeigen, wie Satan arbeitet, welche Methode er hat. Und das sehen wir ganz am Anfang in der Bibel, im ersten Buch Mose, beim Sündenfall, im dritten Kapitel, nachdem Gott alles geschaffen hat und es sehr gut war nach seinem Urteil, und das können wir ja nur bestätigen, kam es zu der Versuchung. Und im ersten Buch Mose, Kapitel 3, so First Book of Moses, Chapter 3, Verses 1 to 5. Genesis, first, Genesis 3, thank you. Genesis 3, 1 to 5. Hier lesen wir von dem Sündenfall, hier lesen wir von der Versuchung, die Schlange oder womit die Schlange die Frau versucht hat. Die Schlange, steht hier, war das klügste von allen Tieren des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Sie fragte, die Frau, hat Gott wirklich gesagt, ihr dürft die Früchte von den Bäumen im Garten nicht essen? Natürlich dürfen wir sie essen, erwiderte die Frau, nur nicht die Früchte von dem Baum in der Mitte des Gartens. Gott hat gesagt, esst nicht davon, berührt sie nicht, sonst müsst ihr sterben. Nein, nein, sagte die Schlange, ihr werdet bestimmt nicht sterben. Aber Gott weiß, sobald ihr davon esst, werden euch die Augen aufgehen, ihr werdet wie Gott sein und wissen, was gut und was schlecht ist. Dann werdet ihr euer Leben selbst in die Hand nehmen können. Der Teufel hat nicht gelogen. Er hat die Wahrheit gesagt. Er hat hier Eva eine Halbwahrheit oder zumindest eine Halbwahrheit verkauft. Es ist tatsächlich so gewesen, dass den Menschen die Augen aufgingen und sie erkennen konnten, was gut und was böse war. Vorher waren sie kindlich. Die konnten, ein kleines Kind kann man jetzt nicht sagen, das ist gut, das ist böse, das kann man nicht voraussetzen von einem Kleinkind. Aber wir als Menschen wissen, als Erwachsene, was ist gut und was ist böse. Und das hat der Teufel bei Eva versucht und er hatte Erfolg. Er hat es auch beim Menschensohn versucht. In Matthäus 4 können wir lesen von der Versuchung Jesu Christi. Matthew chapter 4, verses 5 to 7. Matthäus Kapitel 4, Vers 4, Vers 5 bis 7. Also Jesus wurde dreimal versucht hier und ich habe mir die zweite herausgeschrieben. Matthew chapter 4, 5 bis 7. Da führte der Teufel ihn in die heilige Stadt, stellte ihn auf den höchsten Punkt des Tempels und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, dann spring doch hinunter, denn in den heiligen Schriften steht, deinetwegen wird Gott seine Engel schicken und sie werden dich auf Händen tragen, damit du dich an keinem Stein stößt. Wieder dasselbe. Der Satan versucht Jesus, indem er eine Schriftstelle zitiert, die durchaus berechtigt ist. Psalm 91 steht das geschrieben. Unter Gottes Schutz zu sein. Der Menschensohn ist unter Gottes Schutz. Er wird seine Engel schicken, dass du nicht einmal deinen Fuß an einen Stein stößt. Aber Jesus kontert hier mit der Heiligen Schrift. Er sagt zu ihm, in Vers 7, in den heiligen Schriften heißt es auch, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht herausfordern. Du Du sollst Gott nicht versuchen. Auch wenn du weißt, dass Gott dich versorgt, dass er dir alles geben wird, was du brauchst, was du zum Leben brauchst, sollst du ihn nicht versuchen und zu sagen, okay, ich werde jetzt meine Arbeit aufgeben, ich werde einfach so in den Tag hineinleben, mein Gott sorgt für mich. Das wäre so ein Beispiel für uns, ja? Ich lebe einfach so, das Geld wird irgendwie kommen, er wird schon sich kümmern um mich. Gleichzeitig sagt er auch, wir sind aufgefordert zu arbeiten, wir sind aufgefordert, unserem Broterwerb nachzugehen. Also nicht einfach blindlings Gott herauszufordern. Du sollst deinen Gott nicht versuchen, du sollst ihn nicht herausfordern, auch wenn du unter seinem Schutz stehst. Und der Satan versuchte Jesus so. Er versuchte ihn herauszufordern, er führte ihn an die höchste Stelle des Tempels und sagt, stürz dich hinunter. Wollen wir sehen, ob dein Vater dich errettet? Er wird es ja machen. Aber Jesus kontert ganz geschickt. Jetzt habe ich nur an zwei Beispielen mal herauszeichnen wollen, wie Satan eben arbeitet, wie er versucht. Aber zum eigentlichen Thema der heutigen Predigt, eine Halbwahrheit, die leider in vielen Gemeinden kursiert, ist der Glaube allein rettet. Das ist eine Halbwahrheit, die kursiert, der Glaube allein rettet. Geschrieben ist diese Stelle in Römer Kapitel 3. Der Römerbrief von Paulus, wo vielen gesagt wird, mit dem Jakobusbrief ja nicht unter einen Hut zu bringen ist, kann man aber trotzdem sehr gut. Ich versuche das ein bisschen anschaulich zu machen. Römer 3, Vers 21 bis 24. Hier steht geschrieben, warum zunächst mal der Eindruck entstehen könnte, dass der Glaube alleine rettet. Romans Chapter 3, Verses 21 to 24. Romans Chapter 3, 21 to 24. Hier steht geschrieben. Jetzt aber ist die Gerechtigkeit Gottes, nämlich seine rettende Treue, offenbar geworden. Er hat einen Weg zum Leben eröffnet, der nicht über das Gesetz führt und doch in Übereinstimmung steht mit dem, was das Gesetz und die Propheten bezeugen. Dieser Weg besteht im Glauben, das heißt im Vertrauen auf das, was Gott durch Jesus Christus getan hat. Alle erfahren Gottes rettende Treue, die in diesem Glauben stehen. Es gibt hier keinen Unterschied. Alle sind schuldig geworden und haben die Herrlichkeit verloren, in der Gott den Menschen ursprünglich geschaffen hatte. Ganz unverdient, aus reiner Gnade lässt Gott sie vor seinem Urteil als gerecht bestehen, aufgrund der Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist. Das ist eine Tatsache. Das heißt, kein Werk eines Menschen, kein Menschenleben, und sei es noch so brillant geführt worden, könnte in irgendeiner Weise die Heilstat Jesu Christi aufwiegen. Deswegen steht das da auch geschrieben. Werkegerechtigkeit zählt vor Gott nicht. Du kannst nicht so viel tun, um dein Leben zu erretten, weil du in dieser sündigen Natur steckst, weil du von Gott abgefallen bist, wie dein Ahnvater Adam, wie deine Ahnmutter Eva abgefallen sind, in der Sünde, in der Gottesferne gelebt haben. Und den Weg zurück zu Gott kann der Mensch sich nicht erarbeiten. Er kann ihn nicht durch Werke ruhig stimmen. Er kann nicht Daten setzen, damit Gott sich beruhigt. Der einzige Schutzschirm, den du aufstellen kannst, ist, dass du dich unter deinen Herrn Jesus Christus stellst, der für dich, für deine Sünden am Kreuz gestorben ist. Das möchte Gott. Das zeigt er auch auf in der Apostelgeschichte, Kapitel 17. Vers 30 und 31. Acts Chapter 17, Verses 30 and 31. Wir haben das gestern Abend auch mit Elnas gelesen. Acts Chapter 17, 30 and 31. Nun, Gott ist bereit, mit Nachsicht über das hinwegzusehen, was ihr bisher aus reiner Unwissenheit getan habt, sagt Paulus zu den Athenern. Ja? Das ist ein Blick in die Predigt hinein, wo Paulus auf dem Areopag steht in Athen und zu den Athenern predigt, die ja hunderte von Götzenbildern aufgestellt haben, um jeden Gott zu beruhigen und zu besänftigen. Und Paulus, sein Geist ergrimmte ihn, er wurde richtig zornig über diese Götzenbilder, über diese Götzenstatuen, die dort aufgestellt wurden. Aber er ging ein auf einem Götzenbild, auf dem stand dem unbekannten Gott. Weil die Athener, schlau wie sie waren, haben gedacht, vielleicht haben wir einen vergessen. Und widmeten ein Götzenbild dem unbekannten Gott. Und über diesen unbekannten Gott hat Paulus gepredigt. Und hier sagt er dann weiter, jetzt fordert er alle Menschen überall auf, umzudenken und einen Neuanfang zu machen. Denn er hat einen Tag festgesetzt, an dem er über die ganze Menschheit ein gerechtes Gericht halten will. Und zwar durch den Mann, den er dazu bestimmt hat. Also Gott wird Gericht halten an einem bestimmten Tag, an einem festgesetzten Tag über alle Menschheit. Und er hat einen einzigen ausgewählt, den er dazu bestimmt hat. Es gibt mehrere Gründe dafür. Er ist derjenige, der sein Sohn ist. Er ist derjenige, wie wir gelesen haben in Matthäus 4, der als einziger stehen geblieben ist vor der Schlange, der nicht in die Knie gegangen ist, der einzige, der den Versuchungen widerstanden hat, der sündfrei geblieben ist bis zu seinem Lebensende. Er ist der einzige gewesen, der die ganze Sündenlast der Menschheit deswegen auch tragen konnte, weil er dieses vollkommene Opferlamm war, das Gott gebraucht hat, um sich mit der Welt, mit den Menschen zu versöhnen. Und ihn hat er als Exempel statuiert. Gott hat seinen Sohn, Jesus Christus, zum Glauben für alle Menschen angeboten. Ihn sollt ihr sehen, auf ihn sollt ihr schauen. Jesus Christus steht oder fällt in allem, mit allem. Und zwar durch den Mann, den er dazu bestimmt hat. Ihn hat er vor aller Welt dadurch ausgewiesen, dass er ihn vom Tod auferweckt hat. In Johannes steht geschrieben, wer den Sohn hat, der hat auch den Vater. Wer den Sohn leugnet, der hat auch den Vater nicht. Das heißt, alles frömmige Leben in dieser Welt, alle Glauben, der geglaubt wird, wer den Sohn nicht hat, wer Jesus Christus nicht anerkennt, dass er der Sohn Gottes ist und er für die Sünden gestorben ist, der ist nicht mit Gott eins. Und wer nicht mit Gott eins ist, ist der Antichrist. Aber darauf wollte ich nicht weiter eingehen. Das ist zunächst mal der Punkt, dass der Glaube uns rettet. Das ist ganz wichtig, das zu sehen. Der Glaube rettet uns. Aber der Titel der Predigt ist, warum ist nicht der Glaube allein, der uns rettet? Der Sinn des Glaubens, denke ich, besteht darin, dass es um Beziehungspflege geht. Gott zu lieben von ganzem Herzen, von ganzer Kraft und mit ganzem Verstand und seine Nächsten wie sich selbst, heißt Beziehungspflege. Beziehung ist Arbeit. Eine gute Ehe, habe ich mir sagen lassen, ist Arbeit. Kinder hochzuziehen im Guten ist Arbeit. Aber bei Gott im Glauben soll plötzlich keine Arbeit mehr dahinter sein. Man kann sich nicht zu Gott hinarbeiten, was natürlich auch richtig ist, ja? Aber wenn ich meine Beziehung mit Gott pflegen will, dann muss ich arbeiten dran. Das ist gar nicht so einfach. Wenn man lieber jetzt einen Film gucken will oder ein Fahrrad fahren will oder irgendetwas anderes tun möchte, sich hinzusetzen und mal in der Bibel wieder zu studieren und Gott zu suchen und sich auf die Knie zu begeben und im Gebet zu suchen, seine Zeit, seine Freizeit zu opfern, die uns ja so kostbar ist und die uns so wichtig ist. Das ist richtig Arbeit. Und Gott möchte das, dass wir an unserer Beziehung mit ihm arbeiten. Und Gott sucht eben beim Menschen einen lebendigen Glauben. Und die Stelle, die oft gesagt wird, es ist die Gegenstelle zum Römerbrief, ist es nicht. Aber manche denken, dass eben der Jakobusbrief so ein Gegengewicht wäre zum Römerbrief. Zu dieser Stelle vom Römerbrief, Römer 3, ja, dass der Glaube uns rettet, sagt Jakobus, dein Glaube, wenn er nicht lebendig ist, wenn er nicht Werke hat, rettet dich nicht, dann ist er tot. Ich will diese Stelle einmal vorlesen. Jakobus Kapitel 2, Vers 14 bis 26. James, thank you, Sigrid. James Chapter 2, Verses 14 to 26. Jakobus Kapitel 2, 14 bis 26. Meine Brüder und Schwestern, was hat es für einen Wert, wenn jemand behauptet, ich vertraue auf Gott, ich habe Glauben, aber er hat keine guten Taten vorzuweisen? Kann der bloße Glaube ihn retten? Nehmt einmal an, bei euch gibt es einen Bruder oder eine Schwester, die nichts anzuziehen haben und hungern müssen. Was nützt es ihnen, wenn dann jemand von euch zu ihnen sagt, ich wünsche euch das Beste, ich hoffe, dass ihr euch warm anziehen und satt essen könnt. Aber er gibt ihnen nicht, was sie zum Leben brauchen. Genauso ist es auch mit dem Glauben. Wenn ihr allein bleibt und aus ihm keine Daten hervorgehen, ist er tot. Aber vielleicht wendet jemand ein, hast du überhaupt Glauben? Darauf antworte ich, ich habe die Daten. Zeige mir doch einmal deinen Glauben, wenn du mir nicht die entsprechenden Daten zeigen kannst. Aber ich will dir meinen Glauben aus meinen Daten beweisen. Du glaubst, dass nur einer Gott ist? Gut, das glauben die bösen Geister auch und sie zittern vor Angst. Du gedankenloser Mensch, willst du nicht einsehen, dass ein Glaube, der nicht zu Daten führt, nutzlos ist? Wurde nicht unser Ahnvater Abraham aufgrund seines Tuns von Gott als gerecht anerkannt, nämlich weil er seinen Sohn Isaak als Opfer auf dem Altar legte? Du siehst also, sein Glaube und seine Taten wirkten zusammen, sein Glaube wurde durch sein Tun vollkommen. Auf diese Weise bestätigte sich das Wort in den Heiligen Schriften. Abraham glaubte Gott und dies rechnete Gott ihm als Gerechtigkeit an. Er wird sogar Freund Gottes genannt. Ihr seht also, dass ein Mensch aufgrund seiner Taten von Gott als gerecht anerkannt wird und nicht schon durch bloßen Glauben. War also nicht ebenso bei der Hure Rahab. Auch sie wurde doch aufgrund ihrer Taten als gerecht anerkannt, weil sie die Kundschafter bei sich aufnahm und auf einem geheimen Fluchtweg aus der Stadt entkommen ließ. Genauso wie der menschliche Leib ohne den Lebensgeist tot ist, so ist auch der Glaube ohne entsprechende Taten tot. Ich habe mir hier so ein Beispiel ausgedacht, ich weiß nicht, ob es gut ist. Aber stell dir mal vor, du hast ein Auto. Das Auto hat natürlich einen Motor drinnen. Und das kann man vergleichen, dieses Auto oder den Motor vom Auto, mit dem Glauben. Und das Benzin sind die Werke. Und jetzt fährst du von Hamburg nach München, wird sich wahrscheinlich nicht ganz ausgehen, na, wenn du sparsam fährst. Sagen wir mal, du kommst mit einer Tankfüllung, 55 Liter, kommst du durch, kommst von Hamburg nach Berlin, nach München. 700 Kilometer, glaube ich, sind das. Das Benzin, die Werke. Das heißt, es geht unten durch hinaus. Und du sagst, in München angekommen, jetzt habe ich 55 Liter Benzin verbraucht, deswegen, das Beispiel hinkt, aber deswegen, jetzt habe ich so viele gute Werke getan und deswegen bin ich gerettet. Aber das stimmt nicht. Gott sagt zu dir, das Benzin, das hast du einfach verbraucht, aber jetzt heb mal die Motorhaube auf und schau dir den Motor an. Der ist warm. Ja? Das ist etwas anders, als das Auto noch in Hamburg stand, da war es kalt, da war nichts. Die Werke haben das Ganze warm gemacht. Ja? Dass du den Benzin verbraucht hast, dass du dorthin gefahren bist, das hat das Ganze in Bewegung gebracht. Die Werke sind Produkte gewesen, aber dein Glaube, auf den es ankommt, der ist warm durch die Bewegung. Durch das, dass etwas, dass du gefahren bist, dass etwas in Bewegung gesetzt wurde. Und genauso ist es auch mit den Werken. Die Werke selbst retten natürlich nicht. Die Werke sind ein Produkt, wenn man so will, vielleicht sogar ein Abfallprodukt des Glaubens, aber sie sollen ja gut sein. Ja? Gott, Jesus sucht ja Früchte, Johannes 15, am Glaubenden. Aber sie können nicht retten. Aber sie sind ein Zeugnis dafür, dass der Glaube warm gefahren wurde, wie der Motor von dem Auto. Und das anders ist, als wenn das Auto nur rumsteht und nicht gefahren wird. Und genauso ist der Unterschied auch zwischen einem toten Glauben und einem lebendigen Glauben. Den Glauben nur zu haben, ist zu wenig. Er muss in Bewegung gesetzt werden. Und die Werke sind eben so etwas wie das Resultat eines lebendigen Glaubens, etwas, das in Bewegung gesetzt wurde, wie bei der Hure Rahab. Die hat ja auch geglaubt, die hat gesehen, die Kundschafter kommen, um das Land auszukundschaften. Sie hat schon gehört von den Wundertaten, die Gott getan hat, und sie hat geglaubt. Und deswegen hat sie die Kundschafter bei sich im Haus versteckt und hat sie durch einen Schleichweg wieder rausführen lassen. Und sie und ihre Familie hat dadurch ihr eigenes und das Leben ihrer Familie gerettet. Und das Beispiel führt Jakobus hier an. Es ist ein lebendiger Glaube, der gefordert wird. Das heißt, wir sollen nicht stehen bleiben bei dem Punkt, bei dem ersten Zielpunkt, den wir anvisieren, an Jesus zu glauben, Jesus als Herrn anzunehmen, sondern wir müssen weitergehen und wir müssen Produkte des Glaubens erzeugen. Es gibt eben Warnungen in der Bibel, zwei habe ich mir noch rausgeschrieben, als Abschluss der Predigt, Warnungen darüber, dass ein oberflächlicher Glaube einfach zu wenig ist. Es gibt in Matthäus 13, Matthew 13, ein ganz bekanntes Beispiel von dem Seemann. Und bei diesem Beispiel in Matthäus 13, Vers 3 bis 8, Matthew 13, Verses 3 to 8, zeigt Jesus vier verschiedene Personen, die mit dem Glauben anfangen. Der erste ist so hart und oberflächlich, dass der Same des Glaubens, der gesät wird, an der Oberfläche liegen bleibt und der Böse kommt sofort und reißt das hinweg. Das hat überhaupt keine Chance einzudringen. Beim zweiten, da ist das Erdreich schon etwas lockerer und es dringt ein, aber es ist nicht tief genug. Es kommt nicht tief genug. Und es verdorrt, wenn die Trockenheit kommt, wenn sich Widerstand zeigt, dann verdorrt dieser Glaube. Und der dritte, da ist es tief genug, da ist das Erdreich da, da kann der Glaube wachsen, aber dann kommen Dornen und Disteln, Sorgen dieser Welt und der Reichtum, der verführerisch ist und das gute Leben. Und erst der vierte, bei dem passt alles. Da ist es tief genug und es wachsen auch keine Dornen und Disteln auf seinem Boden, das den Glauben ersticken könnte. Wir sehen, da sind vier Personen, von denen im Endeffekt dann nur einer glaubt. Einer auch wirklich ans Ziel kommt. Das ist eine Warnung, die Jesus hier gibt in Matthäus 13 mit dem Seemann. Und noch eine Warnung gibt es, und zwar in Offenbarung Kapitel 3. Die sieben Sendschreiben an die sieben Gemeinden sind da sehr bekannt. Fast jede Gemeinde, bis auf eine Ausnahme, wird gerügt von Jesus. Es werden Briefe geschrieben an den Engel der Gemeinde. Also scheinbar hat jede Gemeinde, jede Versammlung auch einen Engel. Und die Gemeinde in Laodicea wird angeschrieben, ich lese vor, so spricht er, der Amen heißt, der treue und wahrhaftige Zeuge, der vor allem da war, was Gott geschaffen hat. Ich kenne euer Tun, ihr seid weder warm noch kalt. Wenn ihr wenigstens eins von beiden wärt, aber ihr seid weder warm noch kalt, ihr seid lauwarm. Darum werde ich euch aus meinem Mund ausspucken. Ihr sagt, wir sind reich und bestens versorgt, uns fehlt nichts. Aber ihr wisst nicht, wie unglücklich und bejammernswert ihr seid, elend, blind und nackt. Ich rate euch, kauft von mir Gold, das im Feuer gereinigt wurde, dann werdet ihr reich. Kauft euch weiße Kleider, damit ihr nicht nackt dasteht und euch schämen müsst. Kauft euch Salbe für eure Augen, damit ihr sehen könnt. Alle, die ich liebe, weise ich zurecht und erziehe sie streng. Macht also ernst und kehrt um. Eine Warnung an die Gemeinde in Laodicea. Macht ernst und kehrt um. Kauft euch Augensalbe bei mir. Kauft Gold, das im Feuer gereinigt wurde. Verlasst euch nicht auf euren weltlichen Reichtum. Verlasst euch nicht darauf, dass ihr genug Geld habt, dass ihr versorgt seid. Verlasst euch nicht darauf, sondern verlasst euch auf mich. Lasst euch von mir erziehen. Lasst euch züchtigen. Lasst euch zurechtweisen. Lasst euch erziehen. Das sind Mahnungen, die Jesus der Gemeinde in Laodicea zuspricht und die auch für uns gelten. Dass wir uns von Jesus erziehen lassen sollen. Dass wir uns von Jesus führen lassen sollen. Damit unser Glaube weiter wächst. Damit wir weiterkommen in unserem Glaubensleben. Damit wir zunehmen. Damit wir mehr wie Jesus werden. Damit wir immer weniger den Begierden Raum geben in unserem Leben und immer stärker werden an unserem Geistlichen, an dem inwendigen Menschen. Das ist das Ziel des Glaubens, damit Jesus in jedem Einzelnen von uns immer sichtbarer wird, immer klarer wird, immer erkennbarer wird, wer er ist. Damit wir Gott hier auf Erden verherrlichen können, um auf ihn zu warten. Denn Gott hat einen Tag festgesetzt, an dem er den Erdkreis richten wird. Ob noch zu unseren Lebzeiten oder nachdem wir gestorben sind, ist dann nicht so entscheidend. Wichtig ist aber, wie wir gelebt haben. Darauf wird Jesus dann zurückgreifen. Amen.